So, wir sind zurück für Teil 2 unseres Podcasts. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Mantro-Podcast mit
dem Manni
und mir, dem Yannick. Hi. Ja, ich sag schon Teil 2 deswegen, weil wir uns in der vorherigen Podcast-Folge darüber unterhalten haben, wie und wann es Sinn machen kann, dass man in Joint Ventures co-investiert, dass man Themen aus dem Konzern rauszieht. Und da haben wir verschiedene Bereiche angeschaut, aber einen Bereich noch nicht so tief betrachtet. Und das ist der, warum man eventuell temporär ein Thema aus dem Konzern rauszieht.
Genau, da haben wir schon vorher zwei so Hauptgründe mal so als Hypothesen rausgebildet. Also das eine zu sagen, es gibt irgendwelche regulatorischen Einschränkungen und sowas, was speziell in der Frühphase, wo man noch gar nicht genau weiß, was die spätere Organisation ist und wie das Geschäftsmodell aussieht, einfach spannend sein könnte, da so ein temporäres Vehikel, wie du gesagt hast, rauszubilden. Und das andere, die Talent Acquisition, also die Leute, die es dann tatsächlich ausfüllen.
Genau. Also du sagst es schon, worum es uns im Endeffekt geht, ist zu betrachten, warum könnte es Sinn machen, dass man irgendein Venture-Building, Business-Building, Produktentwicklungsthema, das man hat, das für das Corporate, in dem man unterwegs ist, auch strategisch relevant ist. Aber man sagt, wir wollen das für eine Zeit lang mal aus diesem gesamten Gebilde des Corporates rausnehmen, auch als Organisation eventuell ausgründen oder auch einfach nur in einer Art Stealth-Mode jetzt für den Beginn nicht diejenigen sein, die am Markt damit auftreten. Ne? Da muss man auch gar nicht unbedingt eine neue Tochtergesellschaft gründen. An der einen oder anderen Stelle ist es sogar diesen Interessen widersprüchlich. Und damit wollen wir uns ein bisschen mehr auseinandersetzen. Wie man so ein bisschen zum Beispiel die eigene Brand schützen kann, wenn man noch gar nicht weiß, ob ein Thema eigentlich für einen funktioniert und man natürlich nicht mit Experimente mit der eigenen Brand machen möchte oder auch nicht die eigene Firmenadresse ins Impressum von irgendeiner Website schreiben will. Also da gibt's verschiedene Themen und das gucken wir uns ein bisschen tiefer an.
Genau, und ich glaube, wie du gerade schon angesprochen hast, ich glaube, das wichtige Wort hier ist Experiment. Ja, also wenn man sich einfach so einen ganz normalen Produktentwicklungs- oder Geschäftsmodellentwicklungsprozess anguckt, ganz ehrlich, die ersten 24 Monate, eigentlich sogar die ersten 36 Monate, sind ein andauerndes Experiment. Von der Anfangshypothese, von der Geschäftsmodellidee, von der Produktidee entwickelt sich's da ja irgendwie hin. Und was du da machst in so einem iterativen, agilen Vorgehen, ist das Ganze immer wieder weiterzuentwickeln und immer mehr Fragezeichen aus der Gleichung zu entfernen. Und ich glaube, das ist das Spannende. Da sind bestehende Organisationen, optimierte Organisationen oft nicht dazu fähig. Die sind nicht dafür aufgebaut. Ja, das heißt also, governance-technisch, organisationstechnisch, prozesstechnisch macht Sinn, irgendeine Art von U-Boot oder Vehikel zu haben. Und dann gibt es noch den Aspekt, den du auch gerade angesprochen hast, dass solche Experimente natürlich vermeintlich schädlich zum Beispiel für das Bestandsbusiness sein können.
Ja, wir können das ja gleich noch mal ein bisschen besser strukturieren, aber ein paar Sachen, die mir da einfach einfallen in dem Zusammenhang ist, wenn du jetzt eine Idee hast für ein neues Geschäftsmodell und jetzt gehst du zu deinem Vertrieb hin und sagst, hey, liebe Vertriebler, wir haben hier die Idee, könnt ihr das mal mit euren Kontakten ausprobieren? Also die fangen halt an zu lachen aus zwei Gründen. Ja, der erste Grund ist, naja, es ist halt schon ein Risiko, dass ich jetzt hier meine Kundenkontakte in Anführungszeichen verbrenne, um diese Idee auszuprobieren. Und zweitens, jede Stunde, die ich damit beschäftigt bin, irgendwelche Ideen auszuprobieren, bin ich nicht damit beschäftigt, unsere Leistungen zu verkaufen. Aber das ist das, worauf ich incentiviert bin. Ja, also es ist einerseits schon mal schwierig. So, ich habe jetzt eine neue Geschäftsidee und ich will jetzt wie kriege ich denn jetzt Kundenstimmen dafür? Wie kriege ich denn jetzt Feedback dafür, wenn alle Kundenkontakte, die wir als Firma haben, halt über den Vertrieb laufen, der da eine ganz andere Incentivierung hat als ich als Produktentwicklungsabteilung?
Vollkommen richtig. Und halt, solange ich gar nicht weiß, wie das Geschäftsmodell funktioniert, kann ich diese What's in for me-Frage gar nicht beantworten.
Genau.
Ich habe einfach gar keine Chance. Ja, das ist ein Henne-Ei-Problem, das ich auch gar nicht auflösen kann. Hat ja auch Tom Schneider vor ein paar Wochen von Schenker Ventures, hat ja auch über das gesprochen, ja, dass sie sich auch als Schenker Ventures eine Kredibilität erarbeiten mussten intern, dass die Organisation mittlerweile auf sie hört. Ja, oder dass sie ein paar Kollegen gefunden haben, die da mitmachen dabei. Aber what's in for me? Ich kann es einfach gar nicht beantworten. Ja, und ich finde, was auch noch sehr spannend ist, eigentlich, wenn du sagst, ich starte so ein neues Venture, ja, was ja per Definition eigentlich dann keine Produkterweiterung oder Serviceerweiterung zu deinem Bestandsbusiness sein sollte, sondern was Neues. Ja, sonst ist es kein New Business, kein New Venture an der Stelle. Ich finde auch so, eigentlich solltest du versuchen, ohne die bestehenden Kontakte auszukommen beim Testen. Eigentlich solltest du versuchen, eine möglichst objektive, neutrale Marktmeinung für das Ding zu bilden und diese vermeintlichen Unfair Advantages, die du reininterpretierst in den Vertrieb oder in die bestehenden Kundenkontakte, eigentlich solltest du absichtlich darauf verzichten. Ja, und es funktioniert natürlich besser, wenn du auch versuchst, neutral auf dem Markt aufzutreten. Als eigenständige Brand, als neues Team, als neues Thema. Ja, weil dann kriegst du halt eigentlich das ehrlichste Feedback. Weil wenn du dann halt ein Thema gefunden hast, das wirklich, wirklich geil ist, das auf dem Markt verfängt, ja, dann werden die Leute auch mit dir sprechen, wenn du ein Newcomer bist.
Ja. Ja, und der andere Teil, der für mich da, also den ich häufig mitbekomme, sagen wir es mal so, ist halt wirklich der, dass die eigene Brand schützen. Der ist mal mehr, mal weniger relevant. Aber es ist schon immer wieder spannend, einfach die Möglichkeit zu haben, gewisse Ideen, Produkte, Services, was auch immer es ist, im Markt mal auszuprobieren, ohne dass da der Firmenname draufsteht, der eigene Firmenname. Auch einfach, weil du sagst, ich will jetzt halt nicht, dass Gott und die Welt weiß, dass ich mich mit dem Thema beschäftige.
Ja, wobei, also ich bin da immer so ein bisschen hin und her gerissen, ganz ehrlich, ja, also Ich kenne die Argumentation auch und dann heißt es immer so, ja, oh, und das, falls es schief geht, darf es nicht auf uns zurückfallen und sowas, ja. Ich frage mich da schon ganz ehrlich, so, was soll denn genau passieren? Also, weißt du, auch Automotives hatten schon Modelle, die sie auf den Markt gebracht haben, die sich überhaupt nicht verkaufen haben lassen. Ja, sind die deswegen gestorben, weil ein Modell nicht funktioniert hat? Ja, die haben schon Services auf den Markt gebracht, die wieder eingestampft wurden. Oder Banken haben Themen getan. Also das gab es auch schon immer.
Nee, aber was passiert ist, dass du deutlich schneller agieren kannst. Weil ich gebe dir völlig recht.
Ja, aber das hat nichts damit zu tun mit, ich schütze die Brand.
Ja, das ist schon die Argumentation häufig.
Ja, das ist die Argumentation. Aber schützen tust du ja eigentlich die Brand des Ventures, gar nicht so die Brand des Corporates dabei.
Also was du halt tust, ist, du kannst halt gewisse Sachen ausprobieren, ohne dass du mit dem internen Marketing alles abstimmen musst. Und ich weiß, richtig, das ist ein Governance-Thema, aber trotzdem ist die interne Argumentation halt immer, ja, okay, gut, macht einfach, was ihr wollt, weil es hat ja eh mit unserer Brand nichts zu tun. Insofern sind wir nicht involviert als internes Marketing.
Total, und das ist das, was ich meine. Ja. Also eigentlich, glaube ich, ist das ein Vorwand, zu sagen, ich schütze die Brand, weil es eigentlich ist, boah, wenn ich jetzt hier mit unserem Brand-Marketing reden muss, wenn ich jetzt alle einbeziehen muss, wenn ich die Kommunikationsstrategie, wenn ich halt jedes CI einhalten muss bei was ich tue, bin ich so verdammt langsam und es hilft mir überhaupt gar nicht weiter auf der Venture-Reise jetzt gerade. Und da wird dieses Argument, ja, ich muss die Brand meines Corporates schützen, irgendwie vorgeschoben, weil da denken sich alle so, also eigentlich ist es eine Arbeitsvermeidungsmaßnahme. Da habe ich wirklich manchmal das Gefühl, ja, hey, ich will die jetzt gerade gar nicht anbieten, weil es bringt auch nichts. Ja, also das Venture wird nicht besser dadurch, dass das große Label draufsteht. Aber ich muss mit total vielen Stakeholdern dann reden.
Ja.
Also nehme ich es irgendwie raus. Ja, aber ob es wirklich, also ob die Gefahr einfach echt so groß ist, dass eine starke Brand bestätigt wird, weil ich ein Geschäftsmodell auf dem Markt ausprobiere. Ja, da habe ich so manchmal das Gefühl, da, ja, das wird schon ein bisschen heißer gekocht, als es gegessen wird.
Ja, das stimmt. Ein Punkt, den ich manchmal noch ganz spannend finde zu betrachten, ist das ganze Thema regulierte Märkte. Und das ist wirklich so ein zweischneidiges Schwert, weil grundsätzlich, wenn du jetzt irgendwie in den Banking-Bereich, Versicherungsbereich, Medizinbereich oder andere Bereiche schaust, es gibt viele Märkte, die schon stark reguliert sind, wo aber letztendlich die Regulatorik für ein Großunternehmen häufig strenger ist als für ein kleines Unternehmen. Und da musst du natürlich gucken, das ist immer so, eine Gratwanderung, aber da gibt es manchmal Möglichkeiten, gerade so in dem Vertesten von einfach nur mit Marketingmaterial oder ähnlichem, dass du zum Beispiel als Venture-Builder kannst du eine Kampagne machen, in der du gewisse Marketingbotschaften positionierst und schaust, ob du dafür Interessenten und Leads bekommst, die du nicht machen könntest, wenn du Buyer bist oder ähnliches. Weil als Bayer musst du halt, kannst du nicht einfach sagen, hey, hier, wir haben die und die Idee, habt ihr daran Interesse? Weil das muss halt alles vollkommen in die Regulatorik passen. Aber als Venture-Builder gibt es da schon die Möglichkeit, ein paar Sachen auszuprobieren, solange man sich, also natürlich, du musst dich immer und überall an geltendes Recht halten. Aber es werden halt nicht alle, Regulatorik wird halt schon von Anfang an auf dich angewendet.
Wie du sagst, ich finde zweischneidig. Du kannst auch andersrum argumentieren und sagen, ich finde das Bankenbeispiel da immer sehr spannend. Ja? Wenn du als für sehr viele Fintech-Produkte oder für finanznahe Dienstleistungen brauchst du eine Bankenlizenz. Ja, die darfst du auch nicht mal testen oder irgendwie anbieten auf dem Markt, einen Landingpage-Test machen, wenn du keine Bank bist. Ja, weil das ist dann halt, was weiß ich, Geldwäschegesetze, Transaktionsgesetze, whatever. Ja, du brauchst halt einfach, du brauchst eine BaFin-Lizenz, um dieses Geschäft machen zu können. Dann solltest du es auch nicht testen. Ja, und dann ist es ja vermeintlich so, dass jemand sagt, ja, eigentlich kann ich das nur testen, indem ich es als Bank mache. Ja, und das finde ich immer auf in dieser Regulatorik-Diskussion, da fühlen sich viele auch total sicher, weil sie sagen, ja, da kann ja gar kein Startup kommen, weil die haben ja gar keine Bankenlizenz. Die kriegen sie ja gar nicht. Die haben ja noch nicht die Prozesse und sowas. Ja. Und man merkt ja, das stimmt nicht. Da kommen trotzdem plötzlich Player daher, die irgendwas ausprobieren und die was machen. Und gerade wenn du so anschaust, und ich finde, das ist einfach nur smart gespielt. Und das ist bei diesem ganzen Thema Regulatorik oder Kartellrecht oder sonst was, was wir gelernt haben aus unseren Ventures ist, ich bin vollkommen bei dir. Es gibt geltendes Recht. Es gibt da Anwälte, die dir helfen können und es gibt einfach Strukturen, da musst du dich einfach dran halten. Und ja, vielleicht macht es die Reise ein Stückchen komplizierter, aber es heißt halt nicht, dass es unmöglich ist. Und gerade bei diesem Bankenbeispiel ist es halt sehr oft so, ich kann als jedes kleine Startup der Welt was testen, ich brauche halt eine Bank, die dann sagt, hey, wenn es zu dem Deal kommen würde, würde ich das für dich abwickeln. Dann brauche ich eine Drittanbieterbank hinten dran. Ja, und dann schreibst du halt da drauf, irgendwo ins Kleingedruckte, so mein Bankenpartner ist die Bank XY. Ja, und dann kannst du alles testen. Ja, und dann kannst du es auch als kleine Company testen und dann kannst du es auch rausholen. Und ich glaube, das ist sowas, wo es kein Schwarz und Weiß gibt. Es ist einfach nur eine Komplexitätsebene, die man sehr nüchtern betrachten muss und wofür es einfach auch wieder keine Standardprozesse gibt.
Es ist für mich ein super Beispiel für das Thema, dass du beim Venture Building, Business Building letztendlich immer die Stärken von der großen Organisation mit den Stärken der kleineren Organisation zusammenbringst und kombinierst. So wie können wir das so gut wie möglich überlappen, dass wir einen gewissen Competitive Advantage, du nennst es gerade, dass du eine Banking-Lizenz hast oder ähnliches, dass wir den nutzen können und gleichzeitig aber auch die Agilität, die Schnelligkeit, die Iterationsmöglichkeiten etc. von einer kleinen Organisation, von einem temporären Ausgründen und was weiß ich nicht noch aus allem zusammenbringen können.
Genau, und dann wird halt ein Schuh draus, weil was du dann machst, ist, dass dieser Unfair Advantage oder einfach die Fähigkeiten, diese Capabilities, die zusammengebracht halt mehr bedeuten, dass die eigentlich zum Skalierungsfaktor werden. Dann denk mal dieses Beispiel weiter. Ja, du hast irgendeine Geschäftsmodellidee, die braucht eine Banking-Lizenz. Ja, du sagst, ja, ich will das aber außerhalb probieren, weil ich habe hier intern, hätte ich zu viele Governance-Strukturen, das ist aufwendig. Du gibst also irgendeinem Venture-Builder oder einem Partner oder irgendeiner externen Struktur die Fähigkeit, das auszuprobieren und sagst, wir sind als Bank einfach nur dein Execution-Partner, während du das Geschäftsmodell testest. Jetzt haben wir das Glück, das Geschäftsmodell funktioniert auf dem Markt, man findet Kunden etc. Was also passiert ist, du baust eigentlich eine verdammt geile Vertriebsorganisation für dieses neue Geschäftsmodell und das, was unter der Motorhaube stattfindet, findet ja eigentlich schon in der Bank irgendwie statt. Klar, du wirst an dieser Schnittstelle Ineffizienzen haben. Das gehört an der Stelle dazu. Es ist nicht die gleiche Organisation. Du wirst bestimmte Verträge brauchen. Du musst es irgendwie anders steuern, weil es sind einfach zwei getrennte Firmen. Wenn du jetzt aber sagst, okay, das Geschäftsmodell hat sich durchvalidiert, ich will es als Bank selber anbieten, ja, ist es dann reinzuholen und das in interne Banking-Prozesse zu gießen, das ist dann eigentlich eine Effizienzsteigerung. Dadurch wird es geiler und dadurch wird es richtig skalierbar. Und dann kommst du auf unsere Ausgangsthese zurück. Wann macht es Sinn, etwas temporär in ein anderes in so ein U-Boot zu stecken zum Beispiel oder eine externe Struktur. Das ist, solange unsicher ist, wie es funktioniert, wie es am Markt ankommt, wie die Kundenreaktion da drauf ist, da macht es oft Sinn, mit den Ineffizienzen an der Schnittstelle zu leben und in diesem kleinen Vehikel agiler zu agieren und schneller halt auf Marktveränderungen reagieren zu können oder einfach nur auf neue Erkenntnisse, um dann zu sagen, wenn ich weiß, jetzt funktioniert, so verkaufe ich das am Markt, so finden es die Kunden geil, okay, jetzt hole ich es rein und natürlich habe ich dann meinen Merger-Aufwand. Ja, natürlich ist es dann nicht so, dass ich sagen kann, okay, total super, ab morgen seid ihr Bank XY und dann funktioniert alles super effizient und wir sind interessant. Aber ich habe zumindest einen Grund, das zu tun. Also ich habe ein Geschäftsmodell, das sich durchvalidiert hat. Das hat Kunden, das hat irgendwie Traktion auf dem Markt. Und dann macht es Sinn, das reinzuholen. Und dann haben auch die internen Ressourcen Zeit und Bock, sich drum zu kümmern, weil es halt ein gewisses Volumen hat.
Klar, also ich finde, der wichtigste Satz von dem, was du gerade gesagt hast, war nochmal dieses, klar hast du einen Aufwand, um diesen Merger zu machen, aber wenn du diese Struktur nicht hättest, dann gäbe es gar nichts, was du mergen könntest.
100 Pro, ja. Und das ist ja so, das hatten wir in ein paar der ersten Podcast-Folgen auch so, dieser Zeitpunkt, wann hole ich es denn wieder rein? Ja, da habe ich halt das Gefühl, sehr oft wie dieser Zeitpunkt zu früh gesetzt. Da ist der Pull aus der Organisation irgendwie zu früh, da ist das Venture noch gar nicht fertig. Wie so ein halb gebackenes Brot aus dem Ofen zu nehmen. Ja, das, du siehst schon, was es ist, aber so richtig, richtig durch ist es halt noch nicht. Aber ich glaube, es ist dann, eine große Organisation nimmt so eine Veränderung, ein neues Geschäftsmodell super gerne an, wenn das Geschäftsmodell so reif ist, dass es verstanden wird. Ja, und bis dahin kann so eine externe Struktur ein super geiles Werkzeug sein, um Dinge am Markt auszuprobieren, ohne Reputationsschaden. Vielleicht auch einfach, um eine objektivere Marktmeinung zu kriegen und, wie eingangs schon mal gesagt, halt vielleicht auch da drin eine Organisation zu bauen, die halt echt kompromisslos dafür aufgebaut ist, dieses Geschäftsmodell zu verkaufen, das halt nicht sich an bestehende Sales-Prozesse hält und an Tools. Ey, wir haben die Diskussion, ja, können wir das gleich in unserem CRM-System machen? Nein, weil ihr seid ein Direktvertrieb und das ist ein reiner Online-Marketing-Vertrieb. Die Systeme haben nichts miteinander zu tun. Lass uns halt den Online-Marketing-Vertrieb richtig gut machen. Ja, dann baust du das da drin auf. Du holst dir vom Markt auch Talente rein, die in dieser Struktur wirklich verdammt gut funktionieren. Und ganz ehrlich, es macht so viel Spaß, über erfolgreiche Geschäftsmodelle und deren Merger nachzudenken, im Vergleich zu etwas so Halbfertiges rein zu integrieren.
Ja, du hast es gerade nochmal gesagt, diesen Fokus einfach zu haben. Ich sage es ja auch immer, wir sind sowas von fokussiert darauf, ein funktionierendes Geschäftsmodell zu bauen. Das ist alles, was uns interessiert. Wie kriegen wir es hin, dass dieses Geschäftsmodell funktioniert? Und dabei blendest du natürlich links und rechts ein paar Dinge aus. Aber wenn du das nicht tust, dann wirst du mit dieser Aufgabe, die du vor der Brust hast, nämlich ein erfolgreiches Geschäftsmodell zu bauen, nicht erfolgreich sein. Und das Gleiche gilt da auch. Natürlich blendest du in diesem Venture ein paar Dinge links und rechts von dir aus. Wie funktioniert das mit der Governance hier? Wie funktioniert das mit dem Controlling da, etc.? Aber nur so kriegst du es hin, wenn du etwas Neues. Wir reden ja immer davon, ne, neuer Markt, neue Produkte. Wenn du sowas bauen willst, dann brauchst du diesen Fokus und den kriegst du nur, wenn du dich um die anderen Sachen nicht kümmern musst.
Ja, denn wie der Name sagt, neuer Markt, neue Produkte. Ja, also es macht ja gar keinen Sinn, auf was Altes aufzusetzen. Ja, du musst darauf optimiert sein. Und ich, wie gesagt, also was mir echt wichtig ist, also diese Chance, einfach zu sagen, auch da kulturell und von den Talenten, die ich reinhole, Venturing als Chance zu begreifen. Zu sagen, da kann ich echt Leute aufbauen, die sich mit einem meiner Produkte massiv identifizieren und die dann für mich arbeiten, die sonst nie auf die Idee bekommen wären, sich bei dieser traditionellen Brand zu bewerben. Und das finde ich ja besonders spannend, wenn du, was das, gehst du von den großen DAX-Brands mal weg, ja, sondern du bist im Mittelstand. Dich kennt niemand, weil du so ein Hidden Champion bist. Ja? Kein Mensch denkt dran, sich bei dir eigentlich zu bewerben. Jetzt bist du vielleicht auch noch nicht in einer großen Stadt oder sowas, ja, wo du so einfach so strukturell ein paar Nachteile hast. Du hast ja trotzdem den Wunsch nach Erneuerung. Du hast trotzdem Bock drauf, irgendwie ein jüngeres Mindset reinzuholen, Leute, die aus einer anderen Industrie kommen und sowas, ja. Und ich glaube, du tust dir super schwer in der Akquise dieser Leute. Ja? Venturing kann dann ein super geiles Werkzeug sein. Kann wirklich sein für das Thema, Talent Acquisition baue ich was Gutes auf, was immer näher an mich ranrückt und wo sich die Menschen, die es gebaut haben, sich auch super damit identifizieren. Die gehen dann auch nicht in dem Moment, wo du sagst, okay, das gehört jetzt zu unserer Kernbrand, das geht es nach Hause. Und du hast ja so einen Übergang. Das wird dann nicht von einem Tag auf den anderen nicht mehr autonom sein und komplett integriert sein. Ja? Da kannst du die Menschen mitnehmen. Und wenn dir nur 50% dieser Menschen bleiben, die das aufgebaut haben, hast du halt einen Haufen mehr Leute, die sich vielleicht gar nicht erst bei dir beworben hätten und die halt neuen Schwung in deine Kultur und deine Company reinbringen und halt so eine neue Generation darstellen, den du auch brauchst in diesem strukturellen Wandel und in diesem Marktwandel.
Ja, sehr schön gesagt, finde ich.
Finde ich auch.
Nein, ich glaube wirklich, du hast es schön zusammengefasst, dass einfach so ein externes Vehikel, das für eine Zeit lang aus dem Konzern rauszunehmen, das bietet viele Möglichkeiten, vor allem wenn man von Anfang an strategisch das Ziel hat, es irgendwann wieder mit reinzuholen, muss dieser Merging-Schmerz dann irgendwann auch gar nicht mal so groß werden, der da kommt. Und selbst wenn er kommt, ist es immer noch besser, als unerfolgreich vor sich hin auszuprobieren, in einem Bereich was zu entwickeln, unter Rahmenbedingungen, die Erfolg sehr, sehr schwer machen. Und deswegen freue ich mich, dass es immer wieder Projekte gibt, wo wir genau das umsetzen können. Und vielen Dank euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao.